Wir möchten heute etwas mehr darüber nachdenken, wie Jesus Christus unser Vorbild ist, um ein heiliges Leben zu führen, damit dein Leben als Christ nicht mehr länger von Sünde besiegt sein muss. In der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, machte Jesus gegenüber seinen Jüngern eine erstaunliche Aussage. Er meinte, was er sagte. Und wenn wir ernst nehmen, was er sagte, und nicht verstehen, was er gesagt hat, dann werden wir nach Verständnis streben, weil es hier eine tiefe Bedeutung geben und etwas Wichtiges geben muss. Wir lesen davon in Johannes 14, Vers 12. Jesus machte zwei Aussagen. Er sagte, wer an mich glaubt, und das trifft also auf alle Gläubigen zu, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Wer an mich glaubt, das trifft auf jeden Christen zu. Er hat nicht spezifisch auf die Apostel gezeigt und gesagt, ich gebe euch diese Kraft. Nein, es gilt für alle, die an ihn glauben. Siehe Johannes 14, Vers 12. Wem gilt das? Nun, wenn du jemand bist, der an ihn glaubt, dann gilt das für dich. Und was sagte er? Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Mit anderen Worten, Jesus sagte, höre nun gut zu, dass du die Werke tun kannst, die Jesus getan hat. Ist das wahr oder nicht? Nun, entweder sagt Jesus die Wahrheit oder er erzählt eine Lüge. Ich glaube, dass er die Wahrheit gesagt hat. Er hat nie eine Lüge erzählt. Er nimmt uns nicht auf den Arm. Er meint wirklich, dass wir die Werke tun können, die er getan hat. Und dann sagte er, und er wird noch größere Werke tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Was bedeutet das? Was waren die Werke, die Jesus tat? Wir denken sofort daran, dass er die Toten auferweckte, 5000 Menschen speiste, auf dem Wasser wandelte. Das waren einige der Werke, die er tat, aber er tat noch eine Menge anderer Werke. Er legte zum Beispiel seine Arme um einen Aussätzigen, er tröstete Menschen, die geisteskrank waren, er vergab einer Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und vergab denen, die ihn Beelzebub, den Obersten der Teufel, nannten. Diese Dinge sehen nicht so spektakulär aus, aber dies waren auch Werke, die er tat. Was meinte er mit den Werken, die er tat? Können wir einen Ausdruck verwenden, um alle Werke zusammenzufassen, die er tat? Ja, er gehorchte dem Willen seines Vaters. Er tat den Willen des Vaters. Das sind die Werke, die er tat. Wenn sein Vater wollte, dass er auf dem Wasser wandelte, dann wandelte er auf dem Wasser. Wenn sein Vater wollte, dass er seinen Arm um einen Aussätzigen legte, dann tat er das. Wenn sein Vater wollte, dass er einer Frau vergeben sollte, die beim Ehebruch ertappt worden war, dann tat er das. Wenn sein Vater wollte, dass er die Füße seiner Jünger wusch, dann tat er das. Seine Werke waren Werke des Gehorsams gegenüber dem Vater, nicht bloß Wunder. Wenn er also sagte, dass wir dieselben Werke tun können, meinte er, dass wir auch dem gehorchen können, was immer der Wille des Vaters für uns ist. Wenn es nun nicht der Wille des Vaters ist, die Toten aufzuerwecken, dann kannst du die Toten nicht auferwecken. Das ist alles. Der Mensch ist zum Mond geflogen, aber als Jesus auf Erden war, flog er nicht zum Mond, weil es nicht der Wille des Vaters für ihn war, dass er zum Mond flog. Er reiste nicht einmal nach Rom, geschweige denn zum Mond. So sehen wir, dass es keine Frage der Leistung ist. Wenn es für dich der Wille des Vaters ist, mit 5 Brotlaiben und 2 Fischen 5000 Menschen zu speisen, dann kannst du das tun. Der Punkt ist, was ist der Wille des Vaters? Was immer der Wille des Vaters für Jesus war, das tat er. So speiste er 30 Jahre lang nie 5000 Menschen, noch wandelte er auf dem Wasser, noch weckte er irgendeine Person von den Toten auf, noch heilte er Kranke, weil es nicht der Wille des Vaters war. Aber er tat in diesen 30 Jahren trotzdem den Willen des Vaters. Kurz zusammengefasst könnten wir sagen, dass die Werke, die Jesus tat, Werke des Gehorsams gegenüber dem Willen seines himmlischen Vaters waren. Und wenn er sagt, dass du die Werke, die ich tue, auch tun kannst, dann bedeutet das, höre gut zu, dass alles, was Gottes Wille für dein Leben ist, getan werden kann. Ganz bestimmt. Und wie hat Jesus all das getan? Er tat es durch die Kraft des Heiligen Geistes. als die Jünger am Pfingsttag mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wurden, wie wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, erhielten sie Kraft. Wozu? Sie erhielten die Kraft, um dieselben Werke des Gehorsams zu tun, die Jesus tat. Das bedeutet, es den Willen des Vaters zu tun. Wenn der Vater wollte, dass sie die Kranken heilten, dann konnten sie es tun. Wenn er wollte, dass sie Tote auferweckten, dann konnten sie es tun. Als der Heilige Geist kam und sie erfüllte, empfingen sie Kraft, um die Werke zu tun, die Jesus getan hatte. Was bedeutet es, wenn es in Johannes 14, Vers 12 heißt, dass sie größere Werke tun würden als er? Das bezieht sich darauf, dass andere Menschen in dieses Leben geführt werden, weil ich zum Vater gehe, wie er sagte. Was würde geschehen, wenn Jesus zum Vater ginge? Er würde den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist würde nach Pfingsten kommen und in den Herzen der Menschen wohnen können. Und das würde Menschen befähigen, in dieses Leben zu kommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nachdem er zu seinen Jüngern 3,5 Jahre lang gepredigt hatte, konnte Jesus nicht einmal zwei von ihnen eins machen. In Johannes 17 betete Jesus, dass sie eins sein mögen, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Aber sie waren nicht eins. Sie strebten alle nach dem höchsten Platz. Sie dachten darüber nach, wer von ihnen der Größte wäre. Nun, wenn 12 Menschen darüber nachdenken, wer von ihnen der Größte ist, alle 12 von ihnen, dann sind sie nicht eins, sie sind gespalten. Aber heute stellen wir fest, dass wir in der Lage sind, auf eine solche Weise zu predigen, dass Menschen eins werden können. Und selbst wenn heute nur 2 Menschen eins werden, ist das ein größeres Werk, als Jesus in seinem ganzen Leben getan hat. Aber es ist nicht deswegen, weil wir größer als Jesus sind, weit gefehlt. Weil er zum Vater ging, sandte er den Heiligen Geist. Als Jesus auf Erden war, konnte der Heilige Geist nicht in die Herzen dieser Jünger kommen. Wenn er in die Herzen dieser Jünger gekommen wäre, dann wären sie eins geworden. Aber nach dem Pfingsttag ist der Heilige Geist gekommen. Und so ist die Möglichkeit, mehr zu erreichen, größer, weil der Heilige Geist nun in die Menschen kommt und in ihren Herzen wohnt. So sehen wir, dass der Zweck Gottes, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, welcher ist? Damit wir die Werke tun können, die Jesus tat, oder mit anderen Worten, damit wir den Willen Gottes tun können. Das ist also das Leben, das Gott uns in diesem neuen Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes anbietet. Ich möchte, dass ihr jetzt Römer Kapitel 8, die Verse 3 bis 4 aufschlagt, diese wunderbaren Verse, die uns sagen, was Gott für uns tun kann. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, dass unsere ganze Bibel zum praktischen christlichen Leben gegeben wurde. Sie ist nicht in erster Linie zum Theologiestudium bestimmt. Sie ist für das praktische christliche Leben bestimmt. Was lesen wir in Römer 8, Verse 3 bis 4? Was das Gesetz aufgrund der Schwachheit des Fleisches nicht tun konnte, das tat Gott. Was war es, was das Gesetz nicht tun konnte? Das Gesetz konnte mich nicht innerlich reinigen. Das Gesetz konnte mich nicht befähigen, Sünde in meinem Herzen zu überwinden. Es konnte mich nur befähigen, äußerliche Sünden zu überwinden. Wie hat Gott das getan? Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Das bedeutet, so wie wir sind, aber ohne Sünde. Er kam nur in der Gestalt des Fleisches, nicht in unser sündiges Fleisch, sondern in der Gestalt des sündigen Fleisches. Und als Opfer für die Sünde gab er seinen Leib auf Golgatha als ein Sündopfer hin, und dort verurteilte Gott unsere Sünde im Fleisch Jesu. Wir lesen das in Römer 8, Vers 3. Und warum tat Gott das? Damit jetzt die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllt würde. Das Gesetz, das in Römer 7, Vers 7 sagte, du sollst nicht begehren. Das Gegenteil von du sollst nicht begehren ist, du sollst lieben. Das Gegenteil von du sollst nicht gelüsten ist, du sollst lieben. Dieses gerechte Erfordernis des Gesetzes kann nun in uns erfüllt werden. Das Erfordernis des Gesetzes von Reinheit, von Heiligkeit, kann nun in uns erfüllt werden, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Zu diesem Zweck ist Jesus für uns gekommen. Das ist die Bedeutung von Jesu Kommen auf die Erde, von seinem Sterben und der Gabe des Heiligen Geistes. Gott hat nicht versprochen, uns auf dieser Erde sündenlos vollkommen zu machen. Es gibt niemanden auf der Erde außer Jesus Christus, der in sündenloser Vollkommenheit gewandelt ist. Nicht Paulus, niemand. Aber die Bibel sagt, dass wir uns nach Vollkommenheit ausstrecken sollen. Jesus kam ohne Sünde und daher führte er ein sündenloses, perfektes Leben. Aber in uns, in unserem Fleisch, gibt es so viel unbewusste Sünde, so viel Verdorbenheit, weil wir so viel in Sünde gewandelt sind. Wir können in unserem ganzen Leben hier auf Erden niemals sündenlos vollkommen sein. In der Tat sagt Johannes, wenn jemand sagt, dass er ohne Sünde ist, dann betrügt er sich selbst und erzählt eine Lüge. Aber wir können uns nach Vollkommenheit ausstrecken, wie es in Hebräer 6, Vers 1 heißt, und immer mehr an Heiligkeit zunehmen. Nimm beispielsweise unsere Sprache. Jesus' Sprache war vollkommen rein. Kein schmutziges Wort ging je über seine Lippen. Kein nutzloses Wort, kein unwahres Wort. Er sagte immer die Wahrheit. In seinem Munde war kein Betrug. Man konnte Jesus nicht in nutzlose Gespräche verwickeln. Man konnte Jesus nicht in Diskussionen über Böses, das andere Menschen betraf, verwickeln. Nein, seine Gesinnung war rein. Er benutzte materielle Dinge, aber er liebte sie nicht. Seine Heiligkeit war innerlich. Es war keine äußerliche Heiligkeit, die sich in Essen oder einer speziellen Art von Kleidung oder durch Umgang mit heiligen Leuten offenbarte. Noch war es eine Heiligkeit, die sich darin ausdrückte, wie ein Einsiedler in der Wüste zu leben. Nein, er lebte inmitten von anderen Menschen. Er arbeitete wie andere Menschen. Er trug dieselbe Art von Kleidung, die andere trugen. Er aß und trank genauso wie die anderen. Er genoss die guten Dinge, die Gott den Menschen zum Genießen gegeben hat. Und doch war er in seiner Reinheit in Bezug auf das Essen nicht maßlos. Er war in seinem Kleidungsstil nicht von Modetrends bestimmt. Er verkehrte nicht nur mit religiösen Menschen, er verkehrte auch mit Sündern. Das ist Jesu Heiligkeit. Es war ein Leben von Reinheit, das nicht nur darin bestand, Sünde zu meiden, sondern alles zu meiden, was unnötig und verschwenderisch ist. Und hier hat er uns ein Beispiel davon gegeben, was wahre Heiligkeit ist. Die Bibel sagt, der Heilige Geist sagt, das ist eine wunderbare Verheißung, in 2. Korinther 3, Vers 18, nimm diesen Vers zum Schluss und sage, Herr, verwandle mich in das Ebenbild Christi, erfülle mich mit dem Heiligen Geist.